Ja, da möchte ich auch alle nochmal ganz herzlich begrüßen. Wir wollen heute weitermachen mit Offenbarung Kapitel 5 und zwar ab Vers 11. Ich möchte aber den ganzen Abschnitt nochmal lesen, nämlich die Anbetung des Lammes ab Vers 8, Offenbarung 5 ab Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft, mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen, Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, wir haben uns jetzt einige Male schon beschäftigt mit diesem Kapitel 5, mit dem Lamm Gottes, nachdem wir in Kapitel 4 gesehen hatten, wie Gott, der Vater, angebetet wird, sehen wir hier, dass dem Lamm Gottes Anbetung zuteil wird. Und wir sehen hier unterschiedliche Beteiligte bei der Anbetung. Wir haben schon betrachtet, wie eben ab Vers 8, was wir jetzt auch wiederholt haben, die 24 Ältesten vor dem Lamm niederfallen und eben dieses neue Lied singen. Und wir hatten gesehen, dass ein neues Lied auch schon in der Vergangenheit gesungen wurde und erwähnt wurde in Verbindung mit der empfangenen Erlösung. Und so wird auch hier dieses neue Lied gesungen. Sie freuen sich auf der einen Seite über diese Erlösung, aber sie wissen auch, was jetzt kommt. Ja, dass Gott nämlich seine Herrschaft antreten wird. Dazu sind einige Gerichte nötig, die über die Erde kommen, bevor der Herr Jesus dann wiederkommt und ja, sein Reich, sein Friedensreich aufrichtet, das 1000 Jahre währen wird und dann kommt der ewige Zustand. Und all das führt natürlich dazu, dass diese Erlösung dann auch wirklich komplett erfüllt wird. Wenn wir uns jetzt betrachten, dann haben auch wir allen Grund, ein neues Lied zu singen. Weil jeder von uns, der gläubig ist, hat erfahren, dass er aus der Sünde gerettet worden ist, dass er Verdammnis verdient hatte, dass er diese Gnade des Herrn umsonst erfahren hat und deswegen allen Grund hat, dem Herrn dafür zu loben und zu singen und ein neues Lied zu singen, in dem Sinne, dass der Herr Jesus alles neu gemacht hat in unserem Leben. Aber wir wissen, dass wir noch in diesem gefallenen Leib sind, dass wir da immer noch zu leiden und zu kämpfen haben und dass der Herr uns auch erlösen wird von diesem gefallenen Leib. Wir wissen, dass wir in dieser gefallenen Schöpfung leben, dass auch diese Schöpfung noch nicht den Zustand hat, den sie eines Tages haben wird. Auch das wird sich ändern. Der Herr wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und in denen Gerechtigkeit wohnt. Den Vers werden wir nachher auch noch betrachten kurz. Und so, ja, wissen wir und wissen hier die 24 Ältesten auf der einen Seite, sie schauen zurück, sie wissen, sie sind erkauft worden mit dem Blut des Lammes, auf der anderen Seite schauen sie aber auch in die Zukunft, nämlich auf das, was jetzt noch kommen wird und was der Herr noch tun wird. Wir haben dann, werden wir dann sehen, in Vers 11, die Engel, die rings um den Thron sind, und die auch einstimmen und Gott loben und preisen. Und hier heißt es, sie sprechen, also sie singen kein Lied. Das hatten wir auch schon, hatte ich kurz erwähnt, dass die Engel nicht in Verbindung mit Gesang stehen in der Bibel. Aber die Erlösten stehen sehr oft in Verbindung mit Gesang, dass sie Gott loben und preisen. Und wir haben dann in Vers 13 jedes Geschöpf, das hier auch den Herrn anbetet, den Herrn Jesus anbetet. Und hier in dem Fall eben ja, Gott und das Lamm. Ich denke, wenn wir uns hiermit beschäftigen, wir haben die Anbetung des Vaters, wir haben die Anbetung des Sohnes, das ist etwas, wo wir immer wieder drauf zurückkommen können, auch für uns, dieses Anliegen, was wir jetzt auch mehrfach schon in mehreren Predigten immer wieder gehört haben, dass wir wirklich danach streben, wahre Anbeter zu sein. Ja, dass die Anbetung wirklich einen wichtigen Platz in unserem Leben hat. Und natürlich müssen wir betrachten, von der Bibel her gibt es die Anbetung, wirklich die förmliche Anbetung in dem Sinne. Ja, förmlich, dass wir uns bewusst Zeit nehmen zum Anbeten. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir einfach die Form der Anbetung haben, sondern dass wir uns Zeit nehmen für die Anbetung, zum Beispiel hier im Gottesdienst den Herrn anbeten, dass wir privat den Herrn anbeten, dass wir Anbeter sind. Aber Anbetung wird in der Bibel ja auch unsere Hingabe genannt, unsere Nachfolge. Ja, unser ganzes Leben soll Anbetung sein. Das heißt, das beschränkt sich nicht auf bestimmte Zeiten, wo wir Gott anbeten. Die sollten wir uns sicher nehmen, sondern unser ganzes Leben soll Anbetung sein. Soll diese Anbetung Gottes eben zum Ausdruck bringen. Und da werden viele Dinge in der Bibel genannt, wie zum Beispiel Gehorsam. Ja, wir beten Gott an, indem wir ihn gehorchen. Ja, das ist ein Bereich der Anbetung, indem wir uns ihm hingeben, ja, als Schlachtopfer für Gott, das ist Anbetung. Also indem wir unser tagtägliches Leben mit ihm leben. Wir wollen uns jetzt die einzelnen Verse, die jetzt dran sind, anschauen. Erstmal Verse 11 bis 12. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Und die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Also wir sehen jetzt hier die Engel, die jetzt erwähnt werden, und es wird auch eine Zahl erwähnt. Ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Können wir sagen, dass das die genaue Zahl der Engel ist? Nein, im Griechischen ist diese Zahl Myriaden. Ja, manchmal wird es auch tatsächlich in der Bibel so übersetzt. Und diese Ausdrucksweise hier steht dafür, dass die Engel unzählbar sind. Er sah eine unzählbar große Schar. 10.000 mal 10.000, und es muss auch gar nicht mal unbedingt mal sein, 10.000 von 10.000 und 1.000 von 1.000, je nachdem, wie man das übersetzt. Also es geht hier nicht um eine mathematische Ausdrucksweise, sondern es geht darum, es war eine unzählbare Schar, und das wird uns bestätigt in vielen anderen Bibelstellen, dass die Zahl der Engel für uns unzählbar sind, obwohl Gott natürlich da keine Probleme hat. Wir wissen aus Offenbarung 13, dass ein Drittel der Engel dem Satan nachgefolgt ist. Das wissen wir, dass also hier diese Zahl der Engel, also zwei Drittel der Engel, auf jeden Fall nicht gefallen sind und hier Gott loben und preisen und anbeten. Eine unzählbare Schar also. Und was beten die Engel? Die sprachen mit lauter Stimme, heißt es hier. Also sie sangen nicht, sondern sprachen mit lauter Stimme. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Also auch die Engel beten das Lamm an. Und wir wissen von der Bibel, die Engel sind Gesandte Gottes, Botschafter Gottes. Sie führen den Willen Gottes aus. Und ein wichtiger Teil ihres Auftrages, neben der Tatsache, dass sie den Heiligen, dass sie den Gläubigen dienen, ist ein wichtiger Teil dieses Auftrages, Gott anzubeten. Genau das, was sie hier tun. Sie beten Gott an, sie beten hier das Lamm an, das Lamm, das geschlachtet worden ist. Also auch sie betonen diese Tatsache, es ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Und hier sehen wir die Wichtigkeit dieser Tatsache. Es wird im Himmel noch sichtbar sein, es ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist nicht so, dass es nicht mehr sichtbar ist, dass man ja, das nicht mehr erkennt, sondern man sieht es. Und man wird es in aller Ewigkeit, erkennen, dass der Herr Jesus derjenige ist, der sein Leben für uns hingegeben hat. Wir werden ihm in alle Ewigkeit dafür dankbar sein und ihn dafür loben und preisen, für dieses große Werk, das er vollbracht hat. Und es wird erkennbar sein und deswegen, es wird niemals vergessen werden. Und sogar die Engel stimmen hier mit ein, weil wir wissen von der Schrift, dass die Engel auch in diese Dinge hineinschauen. Die Engel beobachten die Gemeinde, sie beobachten die Gläubigen und sie staunen über die großen Werke Gottes, auch über diese Werke, dieses Erlösungswerk, das ja gar nicht für die Engel vollbracht wurde. Der Herr Jesus hat sein Leben für uns hingegeben. Er hat uns erlöst durch sein kostbares Blut, auch wenn natürlich sein Erlösungswerk eine viel weitere Auswirkung noch hat. Dieser erlösende Aspekt, der ist für uns geschehen. Und trotzdem ist es etwas, was sie zu Bewunderung bringt. Es bringt sie in Erstaunen, dieses große Erlösungswerk, wie Gott Menschen erkauft hat durch dieses Erlösungswerk, eben aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen, wie es schon in Vers 9 hieß. Das heißt, die Engel staunen auch über das und auch wir dürfen staunen und wir dürfen noch dankbar in dem Sinne sein, dass wir wissen, es ist für uns geschehen. Ja, wir sind erlöst worden, wir sind erkauft worden. Der Herr hat uns so sehr geliebt, dass er sich für uns hingegeben hat. Die Engel stimmen also hier ein, sie beten dieses Lamm an, sie sagen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, und es ist würdig zu empfangen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass ihm die Anbetung gebührt aufgrund von all diesen Dingen, von diesen Dingen, die erstmal erwähnt werden, die natürlich das Lamm hat. Es ist halt natürlich nicht so, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir das nicht falsch verstehen, dass das Lamm jetzt Weisheit empfängt, weil es hier so ausgedrückt wird. Ja, wir wissen, der Herr Jesus, der ist allwissend, ja, weil er eben auch Gott ist. Und er ist allmächtig. Ja, und er sagt sogar selbst im Missionsbefehl, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das heißt, es werden gewisse Dinge ausgedrückt, die er hat, die ihm eigen sind, und auch dafür wird er angebetet und er empfängt eben Ehre und Ruhm und Lob. Er ist vollkommen anbetungswürdig, denn wenn er nicht Gott wäre, das müssen wir uns vor Augen führen, wenn er nicht Gott wäre, dann dürfte er auch nicht angebetet werden. Ja, er ist Gott, er war schon immer Gott, von Ewigkeit her, kam zu uns Menschen, er wurde also Mensch. Das heißt, zu seiner Gottheit kam die Menschheit hinzu. Er hat nicht aufgehört, Gott zu werden, als er Mensch wurde. Er vollbrachte dieses Erlösungswerk und fuhr eben auf zum Vater, zu Rechten des Vaters. Natürlich ist es auch so, dass er gewisse Dinge, wenn er sein Reich aufrichtet, wenn er die Erde richtet und sein Reich aufrichtet, wird er gewisse Dinge natürlich auch sichtbar empfangen. Ja, jetzt ist ja so, er sagt zwar, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, aber wir wissen auch, dass der Satan der Gott dieser Welt ist. Er wird eine Position einnehmen, in der er sichtbar all diese Dinge hat, in dem aller Reichtum ja eigentlich ihm gehört und ihm gebührt und das auch ganz klar sichtbar zum Ausdruck kommen wird. Und dieser Aspekt kommt hier vielleicht mit zum Ausdruck, aber eins dürfen wir natürlich nicht übersehen, dass er all die Weisheit und Stärke und so weiter hat, wie es ja auch an verschiedenen Stellen in der Bibel ausgedrückt wird. Wir schauen uns trotzdem kurz noch die Begriffe an. Ein Teil als Wiederholung und ein Teil in Bezug auf diese Begriffe, die wir noch nicht gesehen hatten. Was hier auch hervorzuheben ist, dass Dinge eben wiederholt werden. Dass Dinge, die dem Vater zugeschrieben worden sind in Kapitel 4, nun hier dem Lamm zugeschrieben werden. Und auch das wieder ein Beweis und ein Hinweis dafür ist, für die Gottheit des Herrn Jesus, dass er wirklich wahrer Gott ist. Und wir hatten das eben betrachtet, Kraft in Kapitel 4, wird in Kapitel 4 tatsächlich das gleiche griechische Wort in Kapitel 4, Vers 11. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Also im griechischen Dynamis das gleiche Wort, das jetzt hier mit Kraft übersetzt wird, ist in Kapitel 4 mit Macht, jetzt in der Schlachter, das ist in anderen Übersetzungen anders, da wird es durchaus auch gleich übersetzt, eben übersetzt worden. Im Hebräischen würde es Os oder Gura sein. Bedeutet eben, und das hatten wir gesehen, Stärke, Kraft, Macht, Gewalt, wird auch in Bezug auf Wunder verwendet. Ich habe das, wie gesagt, als kleine Wiederholung hier nochmal aufgeführt, dass wir das in Kapitel 4 schon eben betrachtet haben. Und genau gleich sehen wir ja, dass im Kapitel davor, auch da wird es so ausgedrückt, würdig bist du, o Herr, zu empfangen. Und hier jetzt auf den Vater bezogen. Ja? Also sehen wir ganz klar, dass es darum geht, dass er um dieser Dinge willen, dass ihm diese zugesprochen werden, dass anerkannt wird, er ist anbetungswürdig und ihm gebührt eben Ruhm, Ehre, Macht und all die anderen Dinge. Er empfängt die nicht neu, also weder der Vater hat neu Macht empfangen, noch der Sohn empfängt jetzt hier diese Macht, obwohl, wie gesagt, eben er sicher seine sichtbare Herrschaft antreten wird und seine Macht dann auch ganz klar zum Ausdruck kommen wird. Reichtum, auch das im griechischen Plotos, wird auch im Sinne von Fülle verstanden. Reichtum von Fülle, so wie wir es ja auch teilweise verwenden. Wenn wir sagen, welch ein Reichtum, dann meinen wir nicht unbedingt materielle Güter, sondern drücken eben diese Fülle, bringen diese Fülle zum Ausdruck, diesen Reichtum zum Ausdruck, der Reichtum der Schöpfung und so weiter und so fort. Ja. Bedeutet aber tatsächlich auch wirklich materiellen Reichtum wie Geld, kann sich auch auf ein sehr wertvolles Geschenk beziehen und auch Reichtum im Sinne von Vielfalt, ähnlich gelagert wie Reichtum im Sinne von Fülle. Dann haben wir Weisheit, griechisch Sophia. Das ist tatsächlich, in der Schlachter zum Beispiel ist es so, dass dieses Wort, dieses griechische Wort, immer mit Weisheit übersetzt wird. Ja, das heißt, es ist wirklich ähnlich gelagert, was wir unter Weisheit verstehen. Natürlich gebraucht man es manchmal, um die menschliche Weisheit zu bezeichnen, aber auch um die göttliche Weisheit zu beschreiben. Dann Stärke, griechisch Ischys, auch das hatten wir schon gesehen. Entschuldigung, das hatten wir noch nicht gesehen, das ist jetzt neu. Das bedeutet Stärke, Kraft, Macht und Fähigkeit. Ja, also auch etwas sehr Umfassendes. Was wir schon gesehen hatten, ist das nächste Wort, nämlich Ehre, griechischen Time, hebräisch Kavod oder Hadar, bedeutet eben Preisgeld, Wertgegenstand oder auch Ehre, Wertschätzung, Würde. Und das ist eher das, was hier passend ist, auch eine Wiederholung. Dann Ruhm, auch das hatten wir gesehen, als Herrlichkeit. Und auch das hatte ich schon gesagt, dass es auch manchmal mit Ruhm eben übersetzt wird, wie hier. Und andere Übersetzungen sind da konsequenter und übersetzen das konsequent mit Herrlichkeit. Doxa, ja, da kommt das Wort Doxologie und andere Wörter, die wir kennen, kommt auch vor oder kam auch vor in Kapitel 4, Vers 11. Und da hatten wir uns ausführlicher damit beschäftigt. Die Herrlichkeit des Herrn wird ja auch in der Bibel zum Beispiel betont oder dass der Herr Jesus die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist. Dann Lob, das ist jetzt auch hier neu, Eulogia, bedeutet eben Segen, Segnung, Lob, auch Empfehlung. Ja, wenn man jemanden empfiehlt, hängt natürlich auch mit Lob zusammen. Das Wort ist interessant, weil es ähnlich wie im Englischen diese zwei Bedeutungen hat. Ja, das sehen wir in unseren deutschen Übersetzungen gar nicht so deutlich. Wenn wir die englische Bibel lesen, dann haben wir da Blessing. Und Blessing ist das Wort sowohl für Segen als auch für Lob. Ja, das heißt, wenn Gott uns segnet, ja, dann haben wir in der deutschen Übersetzung einfach den Segen oder die Segnung. Und wenn aber wir Gott segnen, mit dem gleichen Wort in Anführungsstrichen, dann hat es die Bedeutung von Gott loben. Ist aber im Griechischen eben das gleiche Wort. Im Englischen, wie gesagt, steht dann auch beides mal Blessing. Kann natürlich auch von Übersetzung zu Übersetzung unterschiedlich sein. In der King James ist es auf jeden Fall so. Dieses griechische Wort Eulopia hat eben diese beiden Bereiche, je nachdem, von wem wir sprechen. Natürlich segnen wir nach unserem Verständnis Gott nicht, aber vom Griechischen her würde es bedeuten, wenn wir Gott segnen, dass wir ihn loben, ja, dass wir ihn preisen. Und natürlich, wenn wir jetzt zurückkommen auf den Text her, das Lamm, das für uns geschlachtet worden ist, verdient natürlich Lob dafür, verdient es, dass wir ihn dafür preisen, und ihm gebühren auch diese anderen Dinge wie Ehre und Ruhm, ja, Ehre, auch Wertschätzung, ja, die ihm gebührt, Ruhm im Sinne von Herrlichkeit und natürlich Lob. Und so sehen wir, dass diese Engel eben, dass ihnen das bewusst ist, wer wirklich das Lamm Gottes ist und dass dieses Lamm Gottes anbetungswürdig ist. Und sie loben dieses Lamm an, wie ich gesagt hatte, unter Erwähnung der Tatsache, dass das Lamm geschlachtet worden ist. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten, zum dritten Gebet, zu der dritten Anbetung, nämlich die Anbetung durch alle Geschöpfe. Vers 13. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, das ist jetzt sehr interessant. Wir sehen hier jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, man könnte hier sagen, ein Anachronismus. Warum? Es passt zeitlich eigentlich gar nicht zu dieser Bibel, zu dieser Stelle, zeitlich. Es passt aber inhaltlich natürlich sehr gut dazu, weil eben Gott angebetet wird. Er wird angebetet durch die 24 Ältesten, er wird angebetet durch die Engel und jetzt wird er angebetet von der ganzen Schöpfung. Man könnte sagen, es ist ein Vorwegnehmen, ein Vorausschauen auf das, was geschehen wird, aufgrund dieser Dinge, die jetzt hier praktisch stattgefunden haben. Das Lamm hat das Buch entgegengenommen und was jetzt passiert, ab Kapitel 6, die Siegel werden geöffnet, es kommen die Gerichte über die Erde und Gott wird ein Ende machen mit der Gottlosigkeit. Er wird dafür sorgen, ja, dass diese Gerichte, diese Strafen kommen über die Erde und dass dann eben sein Reich aufgerichtet wird. Und wenn er wiederkommt und seine Herrschaft antritt, dann wird jedes Knie sich beugen müssen vor ihm. Das ist ganz klar, wenn wir hier sehen, zu diesem Zeitpunkt, der jetzt hier gemeint ist, vor diesen Gerichten, wird das noch nicht passieren. Ja, wird noch nicht jedes Geschöpf den Herrn anbeten, Gott anbeten. Aber die Grundlage ist jetzt gelegt. Die Basis dafür, dass jedes Knie sich beugen werden wird vor dem Herrn, ist gelegt, eben dadurch, dass das Lamm das Buch entgegengenommen hat und die Siegel jetzt geöffnet werden und er dann seine Herrschaft antreten wird. Und so erinnert uns diese Stelle an eine andere Stelle, nämlich Philipper 2, Verse 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, zum einen ist diese Stelle wunderbar, indem sie einfach die Demut unseres Herrn aufzeigt, wie er bereit war, zu uns zu kommen, wie er bereit war, sich zu erniedrigen, wie er bereit war, Knechtsgestalt anzunehmen, wie er bereit war, eben Mensch zu werden. Und man könnte auch wörtlich übersetzen, Sklavengestalt. Er war bereit, Knechtsgestalt anzunehmen und er war bereit, gehorsam zu sein. Er war bereit, uns zu lieben bis in den Tod. Ja, so hat er sich erniedrigt. Derjenige, der nie eine Sünde getan hat, der solch eine Behandlung nie verdient hatte, er war bereit, selbst zur Sünde zu werden und all das für uns durchzumachen. Und so wurde er erniedrigt und er starb am Kreuz an unserer Stelle. Und es geht aber hier weiter, es wird jetzt gesagt, darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Ja, damit in den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, gestern haben bei uns Zeugen Jehovas geklingelt und natürlich auch auf den Namen Jehova rumgemacht und versucht klarzumachen, dass dieser Name der allerwichtigste ist. Aber die Bibel sagt uns was anderes. Der Herr Jesus, ja, hat einen Namen verliehen bekommen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es gibt keinen anderen Weg des Heils, wir werden durch keinen anderen Namen gerettet, als durch den Namen Jesus Christus, wie es in Apostelgeschichte 4, Vers 12 auch heißt, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel. Er ist der Weg des Heils, er hat das getan, was nötig war, um uns zu erlösen. Und das werden alle bekennen müssen. Alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das werden alle bekennen müssen. Die einen werden es aus großer Freude tun. Ja, mit großer Dankbarkeit werden sie das bekennen. Und bekennen es halt jetzt schon diejenigen, die jetzt gläubig sind. Und die anderen werden es tun müssen, werden es unter Zwang tun müssen. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als das zu bekennen. Aber sie werden das auch in dem Bewusstsein tun, dass sie diese Erlösung nicht erlangt haben. Und so haben wir hier diese Aussage, diese Anbetung durch jedes Geschöpf, die thematisch natürlich sehr gut hierher passt. Und so wird es auch geschehen, dass jedes Geschöpf dieses Bekenntnis ablegen muss und eben auch das bekennen werden muss. Und wie ich es vorher schon erwähnt hatte, es heißt hier, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und hier sehen wir auch wieder diese Gleichstellung eben des Vaters und des Sohnes. Sie werden gemeinsam angebetet. Und jetzt stimmen die 24 Ältesten wieder ein und sagen Folgendes in Vers 14. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Entschuldigung, die vier lebendigen Wesen sagen erst Amen. Sie stimmen dem Ganzen zu. Und dann fallen die 24 Ältesten nieder und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die vier lebendigen Wesen hatten wir bereits betrachtet. Sie können dem Ganzen zustimmen und sagen Amen. Sie sagen Amen. Und wir wissen, Amen bedeutet sowohl Zustimmung als auch so sei es. Und das passt natürlich sehr gut zu diesem letzten Gebet, so sei es. Sie sagen Amen und dann fallen die 24 Ältesten nieder und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die 24 Ältesten, wie wir gesehen hatten, die für die Gemeinde stehen, beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, nämlich den ewigen Gott. Und diesen Ausdruck hatten wir schon betrachtet. Da gehe ich jetzt nicht nochmal erneut drauf ein. Wir wollen uns jetzt etwas Zeit nehmen, nachdem wir diese Gebete gesehen haben, für die Anwendung. Wir hatten am Anfang schon was gesagt. Erstmal Rückblick auf die anderen Predigten. Wir dürfen uns darüber freuen, dass der Herr Jesus das Lamm ist, das geschlachtet worden ist für uns. Ja, das sollte immer wieder der Anlass für Freude sein, dass wir ja stets, sagen wir mal, dieses neue Lied haben. Ja? Und ich denke mal, dass wir uns freuen über das Neue, das geschehen ist. Wir alle haben ein altes Leben. Und manchmal sind wir in der Gefahr, in dieses alte Leben zurückzufallen. Dass wir nicht vergessen, was der Herr für uns getan hat, und uns freuen und ja, das wirklich wertvoll für uns ist. Dass wir das wirklich wertschätzen. Dass wir wirklich bedenken, dort am Kreuz hing der Herr Jesus, dort am Kreuz litt er für uns, dort liebte er uns, dort war er treu bis in den Tod. So sehr hat er uns geliebt, dass er an unsere Stelle gegangen ist. Ja, stellt euch das mal vor, dass jemand bereit war, an eure Stelle zu gehen. Dass jemand bereit war, zur Sünde zu werden, obwohl er nie eine Sünde getan hat. Das war er bereit für euch zu tun, euren Platz einzunehmen, obwohl ihr alle, wir alle, ich eingeschlossen, ewige Verdammnis verdient hätten. Obwohl wir solch eine Behandlung und Demütigung verdient hätten, wie der Herr Jesus sie am Kreuz durchgemacht hat. Dass uns das nicht als Selbstverständlichkeit erscheint, sondern immer wieder als etwas Neues erscheint. Dieses Evangelium, dieses wunderbare Evangelium, dass wir nicht aufhören, über dieses Evangelium zu staunen. Dass wir nicht aufhören, darüber zu staunen, dass Christus uns geliebt hat und dass er uns jetzt liebt. Und dass wir auch wissen, der Vater liebt uns so sehr, wie er seinen eigenen Sohn liebt. Und ich sage das deswegen, weil ich weiß, dass dieser Alltag eine so große Gefahr für uns ist, dass eine so große Gefahr für uns ist, dass alles so selbstverständlich ist und dass wir nicht mehr wie in der Anfangszeit unseres Glaubenslebens ja uns freuen und jubeln und Sprünge machen könnten deswegen, weil wir diese Erlösung empfangen haben. Dass wir da auch wirklich uns prüfen und ja, wenn wir diese erste Liebe verlassen haben, zurückkommen zu dieser ersten Liebe, Buße tun und zurückkommen zu dieser ersten Liebe. Dann, das Lamm hat die vollkommene Macht und Stärke. Ja, der Herr Jesus ist wahrer Gott und deswegen dürfen wir und sollen wir ihn anbeten. Das kommt hier ganz deutlich zum Ausdruck und es ist wirklich fraglich, wie man das verdrehen kann, sodass manche sagen, der Herr Jesus war nicht wirklich Gott oder ist nicht wirklich Gott oder wie auch immer, wenn es doch hier so eindeutig geoffenbart ist und ja, um nochmal auf das Gespräch gestern zurückzukommen, auch in der neuen Weltübersetzung wird es an diesen Kapiteln sichtbar. Die müssen ganz schön das verdrehen dann von der Erklärung her, um zu einem anderen Schluss zu kommen. Ja, er hat die vollkommene Macht und Stärke, ihm ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist wirklich wahrer Gott und natürlich wahrer Mensch und wahrer Gott. Er hat nicht aufgehört, Mensch zu sein. Er wird auch in alle Ewigkeit Mensch bleiben. Auch das dürfen wir natürlich festhalten. Dann eben diese Punkte hatten wir schon betrachtet. Wir hatten die Anbetung des Vaters und des Lammes im Himmel auch betrachtet. Und wie ich gesagt hatte, diese findet statt, bevor diese Gerichte jetzt kommen über die Erde. Und die Gerichte finden ihren Höhepunkt in der Wiederkunft Jesu, der dann sein Reich eben aufrichten wird, das messianische, das tausendjährige Reich. Und dann wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, in Gerechtigkeit wohnen. Und wir wollen uns ja damit noch mit zwei Bibelstellen beschäftigen. Erstmal eine, die wir heute auch schon gehört haben, noch ausführlicher in der Anbetungsstunde, nämlich aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Verse 11 bis 14. Und ja, wer möchte, kann auch im Nachgang das ganze Kapitel lesen. Das heißt dort, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir aber erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ja, wir sehen hier diese Schlussfolgerung von Petrus, die uns Mut macht, genau das zu tun. Ja, wie ist die natürliche Reaktion, wenn wir uns mit Endzeit beschäftigen? Wenn wir auch sehen, Dinge erfüllen sich. Ja, wir hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Es passieren viele andere Dinge, die uns Angst machen können. Dass wir einfach wissen, von der Bibel her dürfen wir unseren Blick ganz verändern. Von der Bibel her darf uns das Freude bereiten. Und da meine ich nicht, dass wir uns freuen, wenn andere leiden. Darüber sollen wir uns nicht freuen. Für die Menschen dürfen wir beten. Wir dürfen beten für die Ukraine, speziell auch für die Geschwister dort, auch für die Geschwister in Russland. Wir dürfen und sollen für sie beten, an sie denken. Aber wenn wir wissen, es geschehen Dinge, die die Bibel angekündigt hat, dann darf das der Anlass dafür sein, dass wir unsere Häupter erheben. Und dass wir umso mehr uns auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Dass wir nicht etwas verzagen und denken, oh nein, wir wissen ja, es kommen viele schlimme Dinge. Ja, wie soll ich da durchkommen? Und das ist verständlich. Ja, jedem von uns geht es sicher immer wieder so. Aber dass wir dann bewusst unser Denken korrigieren mit der biblischen Wahrheit. Und die biblische Wahrheit sagt uns eben, jetzt sollen wir umso mehr danach streben, einen heiligen Wandel zu haben. Jetzt sollen wir uns umso mehr durch Gottesfurcht auszeichnen. Und wie? Indem wir das Kommen des Tages Gottes erwarten und ihm entgegeneilen. Wir gucken also nicht in die Zukunft und denken, oh nein, mir wird Angst und Bange. Wir schauen in die Zukunft und wissen, der Herr kommt. Er richtet sein Reich auf. Er schenkt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er macht alles neu. Und desto mehr Dinge passieren, die mit der Endzeit in Verbindung stehen, desto mehr dürfen wir das erwarten. Desto näher sind wir am Ziel. Desto mehr, ja, sind wir da angekommen, dass wir, oder einen Schritt weiter, dass wir in der ewigen Gemeinschaft mit dem Herrn sind. Und die Bibel macht uns da immer Mut, immer wieder Mut, dass wir die Wiederkunft des Herrn freudig erwarten und im Hinblick auf die Wiederkunft ihm dienen. Und das kommt auch zum Ausdruck in dem anderen Bibelvers, nämlich in Titus 2, Verse 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Also die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Und jeder von uns, der an das Erlösungswerk glaubt, der wiedergeboren wurde, der neues Leben aus Gott hat, der weiß, dass er dieses Heil erfahren hat. Und der weiß, dass er sich in dieser Zucht befindet. Und diese Zucht führt dazu, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Und stattdessen besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen. Denn wenn wir aus eigener Kraft das versuchen, dann müssen wir scheitern. Dann führt das nur dazu, dass wir unsere Unzulänglichkeit immer und immer wieder erkennen. Aber es wird uns hier aufgezeigt. Zum einen sollen wir die glückselige Hoffnung erwarten, so wie es auch Petrus gesagt hat. Wir sollen die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Und jetzt schauen wir diese Ausdrucksweise an. Er hat sich selbst für uns hingegeben, wieder diese große Wahrheit der Erlösung, um uns zu erlösen von aller Gesetzlosigkeit. Das heißt, hier werden jetzt nicht die Sünden an sich, obwohl Gesetzlosigkeit und Sünde natürlich zusammengehört, hier wird Gesetzlosigkeit erwähnt und dadurch wird klar, wie es an anderen Bibelstellen noch deutlicher ausgedrückt wird, dass wir nicht nur erlöst werden von unserer vergangenen Sünde, von unseren vergangenen Sünden, also dass wir nicht nur Vergebung bekommen, was ja schon sehr kostbar ist, wir bekommen Vergebung für unsere vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden, weil der Jesus alles vollbracht hat, aber nicht nur das bekommen wir durch das Erlösungswerk, sondern er erlöst uns von aller Gesetzlosigkeit, das heißt, am Kreuz hat er die Macht über die Sünde gebrochen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt des Erlösungswerkes. Es geht nicht nur darum, dass wir befreit worden sind von vergangener Sünde, von Dingen, die wir getan haben, sondern dass wir auch von der Macht der Sünde befreit worden sind. Dass die Macht der Sünde gebrochen ist. Und es ist tatsächlich so, dass ein Gläubiger niemals sagen kann, ich bin versklavt unter die Sünde und ich werde gezwungen zu sündigen. Die Bibel sagt uns aber, dass ein Gläubiger das manchmal so empfindet. Ja, also wenn jemand das immer wieder so empfindet, heißt das nicht, dass er deswegen nicht gläubig ist. Das ist der Kampf, in dem wir stehen. Aber wie gehen wir um mit diesem Kampf? Wenn wir das so empfinden, als seien wir versklavt unter die Sünde, dann müssen wir uns die Wahrheiten, die kostbaren Verheißungen des Wortes Gottes hernehmen und die anwenden auf unser Leben. Dass wir sagen, wir wissen, wir sind unter der Gnade. Wir sind tot für die Sünde. Dass wir all diese Wahrheiten wirklich im Glauben ergreifen, dass wir sie auch im Gebet vor dem Herrn ausbreiten und sagen, Herr, du hast es gesagt, wir sind nicht versklavt unter die Sünde, du hast die Macht der Sünde gebrochen. Herr, bring das zur Anwendung in meinem Leben. Lass mich gestärkt sein im Glauben, im Vertrauen darauf und ja, dann einfach sagen, ich möchte jetzt auch das glauben. Ich möchte darauf vertrauen, dass wir sagen, aufgrund von diesen Wahrheiten, von diesen Verheißungen handle ich jetzt. Ja, ich warte jetzt nicht, ich lehne mich nicht zurück und warte 2 Jahre, bis es endlich passiert, sondern ich sage, es wird hier verheißen und auf das Wort Gottes darf ich handeln. Ja, auf dein Wort her will ich es tun. Auf dein Wort her will ich dir dienen in dem Bewusstsein. Genau das ist der Zweck der Berufung, warum er uns berufen hat, dass wir ein Volk des besonderen Eigentums sind, ein gereinigtes Volk, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Also der eine Aspekt ist, ja, dass wir eben immer wieder diese Schwachheit empfinden und meinen, wir müssten sündigen. Ja, da dürfen wir dann uns auf die Verheißung stützen und auch auf die Verheißung stützen in Bezug auf die guten Werke, die wir tun sollen. Ja, wenn wir nicht anfangen, gute Werke zu tun, nämlich das umzusetzen, was Gott uns in seinem Wort sagt, dann drehen wir uns immer um uns selbst. Das heißt, es ist wichtig, nicht nur das eine zu lassen, sondern auch das andere zu tun, dem Herrn nachzujagen, ihm zu dienen, beschäftigt zu sein für den Herrn. Desto beschäftigter wir sind für den Herrn, desto weniger haben wir Zeit, auf dumme Gedanken zu kommen, um es mal so auszudrücken. Aber eben, wie gesagt, dieses Beschäftigtsein für den Herrn, es geht nicht darum, einfach ganz viel Aktionismus an den Tag zu legen, sondern dass wir handeln im Vertrauen, im Glauben. Und da geht es nicht darum, möglichst viele Werke zu tun, sondern das, was wir tun, dass wir es im Vertrauen auf den Herrn tun, dass wir es biblisch tun, gemäß den biblischen Wahrheiten. So viel für heute. Ich fasse zusammen. Wir hatten diese Anbetung des Lammes betrachtet. Wir hatten gesehen, wie die 24 Ältesten das Lamm anbeten, wie die Engel das Lamm anbeten, wie die 4 lebendigen Wesen das Lamm anbeten, wie das Lamm aller Anbetung würdig ist. Wir wissen, dass all diese Dinge, Kapitel 4 und 5, jetzt geschehen, bevor dann diese Gerichte losgehen. Diese Gerichte werden dazu führen, dass der Herr seine Herrschaft sichtbar antritt. Und all diese Sachen, die passieren, Sachen, die jetzt auch passieren, die müssen uns nicht entmutigen, sondern wir dürfen umso mehr unsere Häupter erheben, dürfen auf das Kommen des Herrn schauen, dürfen uns freuen darüber, dass er bald wiederkommt, um uns zu sich zu holen. Ja, wir dürfen wissen, das kann jederzeit geschehen. Es muss nichts erfüllt werden, damit die Entrückung geschehen kann. Das heißt, wir dürfen beständig auch heute in der Erwartung des Herrn leben. Wir dürfen heute damit rechnen, dass er kommt. Und das darf uns wirklich motivieren, ihm zu dienen in der kurzen Zeit, die noch bleibt. In dieser kurzen Zeit, die wir noch auf dieser Erde sind, wollen wir uns auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Vielen Dank.